das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Jetzt kommt es auf ihn an. In einer brisanten Lage, die er sich letztlich selbst eingebrockt hat. Denn nach der für seine Partei desolaten Europawahl hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Sommer überraschend ja neue Parlamentswahlen ausgerufen und sich dabei verzockt. Denn in der Assemblée Nationale hatten die Parteien der Mitte danach keine Mehrheit, sodass der linke Block und die rechtspopulistischen Kräfte im französischen Parlament nun gestern Abend per Misstrauensvotum die Regierung von Premierminister Michel Barnier stürzen konnten. So etwas hatte es seit mehr als 60 Jahren nicht mehr gegeben. Aber wie geht es nun weiter in unserem Nachbarland? Am Abend wandte sich Monsieur le Président dann persönlich an sein Volk, um diese Frage zu klären. Aus Paris, Marion Kerstold.
Mittagszeit im Restaurant Mestoré im ehemaligen Großmarktviertel von Paris. Hier kocht man gute, bodenständige französische Küche, was besonders bei der Nachbarschaft geschätzt ist. Der Sturz der französischen Regierung wirkt auch hier noch nach. Inhaber Alain Fontaine ist enttäuscht von den Parlamentariern.
Sehr traurig, weil es kein gutes Bild von Frankreich abgibt. Ich denke, die Parteien hätten sich untereinander einigen können. Das ging zu schnell. Man hat Barnier keine Zeit gelassen, um sich zu bewähren.
Nach dem Sturz der Regierung ist nun der Präsident gefragt. Emmanuel Macrons Arbeitstag begann mit dem Besuch des gestürzten Premiers Michel Barnier, der offiziell seinen und den Rücktritt seiner Minister einreichte. Macron bat sie zunächst, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Jetzt beginnt sofort die Suche nach einem neuen Premierminister, sagen Beobachter. Die Idee von Emmanuel Macron ist es, schnell zu handeln. Je schneller man also bei der Wahl eines Premierministers vorgeht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende des Jahres noch über einen Haushalt verfügt. In den französischen Medien werden bereits einige mögliche Kandidaten genannt. Der aktuell aussichtsreichste scheint François Bayrou zu sein, mit dem sich Macron heute im Élysée-Palast getroffen hat. Bayrou ist der Chef der mit Macron verbündeten Zentrumspartei und ein langjähriger Vertrauter des Präsidenten. Nichts zu hören war heute, nach ihrem historisch einzigartigen Pakt mit den Linken, vom extrem rechten Rassemblement National. Einige vermuten, dass Marine Le Pens Partei dem Misstrauensvotum zustimmte, um Präsident Macron zum Rücktritt zu zwingen und nach dessen Amt zu greifen. Ich glaube, Marine Le Pen hat eine viel wahltaktischere Strategie. Sie hat sich nach dem Willen ihrer Wählerbasis gerichtet. Und dann wird sie die nächste Regierung unterstützen, den Haushalt im Dezember durchzubringen, um zu zeigen, dass sie verantwortungsvoll handelt. Am Abend dann äußerte sich Macron mit einer Ansprache im französischen Fernsehen. Darin zeigte er auch einen Hauch Selbstkritik, dass er im Sommer vorgezogene Parlamentswahlen ausgerufen hatte. Aber ich muss zugeben, dass diese Entscheidung nicht verstanden wurde. Viele haben es mir vorgeworfen und viele werfen sie mir immer noch vor. Das ist eine Tatsache und das ist meine Verantwortung. In Frankreich hat die Suche nach einem Weg durch das politische Chaos begonnen, um das Land aus der aktuellen Instabilität und Polarisierung zu befreien.
Und dazu jetzt Friederike Hofmann in Paris. Friederike, ein bisschen ist angeklungen, aber wie selbstkritisch hat sich Emmanuel Macron bei seiner Ansprache denn wirklich gezeigt?
Naja, Selbstkritik ist wirklich nicht die Stärke von Emmanuel Macron. Das hat man heute Abend auch wieder gemerkt. Also diese recht überraschende Auflösung der Nationalversammlung, das hat hier schon für einen riesigen Ruck im Land gesorgt. Und das hat nicht nur für Kritik bei der Opposition gesorgt, sondern auch bei den Menschen in Frankreich. Fast die Hälfte der Französinnen und Franzosen sagen in Umfragen, dass sie Emmanuel Macron für das politische Chaos hier im Land verantwortlich machen. Und das so an sich abprallen zu lassen und sich nicht verstanden zu fühlen, aber es auch nicht zu versuchen zu erklären, das ist schon recht bezeichnend. Was die politischen Gegner in den letzten Tagen ja auch immer wieder gefordert haben, das ist der Rücktritt von Emmanuel Macron und auch das prallte völlig an ihm ab. Er sagt, er ist Präsident, er ist für 5 Jahre gewählt und er bleibt im Amt, also bis 2027.
Ja, aber eine Regierung braucht er trotzdem. Welche Optionen hat der Präsident denn jetzt?
Naja, der Präsident bleibt und die Nationalversammlung bleibt auch in dieser Form, weil die darf erst ein Jahr nach der letzten Wahl wieder gewählt werden. Das ist dann im Juni nächsten Jahres. Das heißt, wir bleiben hier in Frankreich in dieser Situation, dass es drei große politische Blöcke in der Nationalversammlung gibt, von denen keiner eine Mehrheit hat. Das heißt, ein Premier muss jetzt so ausgewählt werden, dass er so viele Abgeordnete hinter sich versammelt, dass er auch Mehrheiten bilden kann, um Gesetze durchzubringen. Das heißt, er braucht auch aus anderen Blöcken Abgeordnete und Verbündete. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Was Emmanuel Macron jetzt in die Karten spielen könnte, ist ein Bruch, der sich so langsam im Linksbündnis andeutet. Die extremen Linken, die geben sich überhaupt nicht kompromissbereit, aber bei den Gemäßigten tut sich was. Die Sozialisten und die Grünen, die haben so langsam durchklingen lassen, dass sie auch zu einem Nicht-Angriffspakt bereit wären. Das heißt, dass sie eine neue Regierung nicht sofort wieder stürzen würden oder sogar einzelne Gesetzesvorhaben sogar mit für einzelne Gesetzesvorhaben mitstimmen würden. Und sicherlich ist das aber nicht einfach, weil einfach die inhaltlichen Differenzen so groß sind, zum Beispiel beim Thema Rente oder bei den Steuern. Aber die Gespräche mit Ihnen, die beginnen auf jeden Fall schon morgen.
Friederike, vielen Dank für die Informationen nach Paris. Bei Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen ist für kommende Woche der nächste Warnstreik angekündigt, weil die Belegschaft den drohenden Stellenabbau inklusive möglicherweise Werksschließungen nicht hinnehmen will. Aber auch die anderen deutschen Autobauer sind ins Schlingern geraten. Und so wird immer deutlicher, welche Folgen es hat, wenn diese Branche, einer der Motoren der deutschen Wirtschaft, so stark unter Druck gerät. Denn folglich kündigen nun auch immer mehr Zulieferbetriebe massiven Stellenabbau an. Wie sehr diese Krisenlage bei den Zulieferern mit dem Wandel hin zur Elektromobilität zu tun hat, berichten Fabian Siegel und Thorsten Weig.
Ihr alle hier. Frust bei Bosch in Abstadt zwischen Stuttgart und Heilbronn. Katrin Brückmann arbeitet im Bereich Fahrassistenzsysteme und künstliche Intelligenz. Eigentlich die Zukunft, dachte sie immer. Doch jetzt setzt Bosch ausgerechnet in ihrem Bereich den Rotstift an. Schon wieder.
Die Nachricht ist ein Schock, weil wir ja im Frühjahr schon Abbaumaßnahmen beschlossen haben, die wir aktuell noch durchführen. Und wenn jetzt plötzlich nochmal neue dazukommen, Schock und auch diese Angst um die Zukunft.
Neben ihrer Arbeit sitzt Katrin Brückmann auch im Betriebsrat. Der bemängelt heute auf der Kundgebung vor dem Werk in Abstadt Stellenabbau ausgerechnet im Innovationsbereich. Das gefährde die Zukunft. Die Bosch-Geschäftsführung hält dagegen. Die Krise in der Automobilindustrie lasse wenig Spielraum.
Wir haben nicht alle Entwicklungen so vorhergesehen, wie sie jetzt gerade eintreffen. Man muss aber auch sagen, das gesamte Marktumfeld ist extrem dynamisch im Moment und mit Sicherheit auch noch in die Zukunft. Und insofern müssen auch wir uns hier kurzfristig anpassen.
Bosch ist nicht alleine. Der Automobilzulieferer ZF etwa hat angekündigt, bis zu 14.000 Stellen allein in Deutschland abzubauen. Bei Schaeffler sollen es 2.800 sein, bei Continental 2.200. Dazu die 6.000 bei Bosch. Die Zulieferer sind abhängig von der kriselnden Autoindustrie. Innovationen wie autonomes Fahren entwickeln sich langsamer als erwartet. Der Umstieg auf E-Mobilität läuft weiter schleppend. Auch die Politik habe zu wenig für die Branche getan, kritisiert deren Verband.
Die Kombination der schlechten Standortfaktoren ist das Problem, nicht ein einzelner Punkt. Die Energiekosten sind 3- bis 4-mal so hoch. Die Bürokratiekosten drücken die Unternehmen, insbesondere auch den industriellen Mittelstand, gerade auch die Zulieferindustrie. Die Steuernabgabenlast ist viel höher als in Wettbewerbsländern. Wir haben keine Rohstoffabkommen, keine Handelsabkommen. Und das wirkt sich alles in der Summe zunehmend schwierig für den Standort Deutschland aus.
Beobachter kritisieren, die Unternehmen hätten Transformationsprozesse zu lange verschlafen. Dass der Bau von E-Autos weniger Arbeitskräfte brauche als Verbrenner, sei schließlich schon lange bekannt gewesen.
Ich wurde in den letzten Wochen sehr häufig gefragt, ob mich diese Ankündigungen überraschen. Nein, sie haben mich nicht überrascht. Wir hatten schon 2017 eine Studie gemacht, wie viele Beschäftigte am Verbrenner hängen und diese Zeitpfade aufgezeigt, wie diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger gebraucht werden.
Doch warum streichen Unternehmen wie Bosch Stellen im Innovationsbereich, der ja eigentlich die Zukunft sichern soll? Das kann Katrin Brückmann nicht verstehen.
Das kann nicht einfach sein, dass ich als Softwareentwicklerin gesagt bekomme, dich brauchen wir nicht. Vor 2 Jahren hieß es das glatte Gegenteil, sondern es muss Ideen geben, wie man in zukünftige Produkte investieren kann.
Ob Katrin Brückmanns Job betroffen sein wird, ist unklar. Ab 2027 schließt Bosch auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus.
Und die wirtschaftliche Lage insgesamt ist auch Thema im aktuellen Deutschlandtrend mit Ellen Jenny in Köln. Ellen, Wie schätzen die Deutschen die denn ein?
Tatsächlich ist das im Moment ein sehr pessimistischer Blick. Wir wollten wissen, wie Sie aktuell die wirtschaftliche Lage in Deutschland beurteilen. Und da sagen tatsächlich nur 16%, die ist gut. Das sind 43 Punkte weniger im Vergleich zu September 2021. Das war vor der vergangenen Bundestagswahl. Die deutliche Mehrheit von 83% plus 44 sagt, die aktuelle wirtschaftliche Lage ist nicht gut. Einen so hohen Wert hatten wir zuletzt Ende der 2000er Jahre auf dem Höhepunkt der Euro-Krise. Und da erstaunt es auch nicht, dass sich die Menschen richtig Sorgen um die Wirtschaft bei uns hier im Land machen. 75%, also 3/4, sagen nämlich, ich mache mir Sorgen um den Wirtschaftsstandort in Deutschland und die Unternehmen, die hier bei uns im Lande angesiedelt sind. Aber auch auf der persönlichen Ebene 50%, also jeder Zweite sagt, ich mache mir Sorgen um stark steigende Preise, dass ich möglicherweise Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, oder fast genauso viele, 49%, dass ich Geldprobleme im Alter bekommen kann. Von denjenigen, die aktuell in Arbeit sind, sagen 21%, ich habe Angst, dass ich meinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Also auch das ist jeder Fünfte. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema Wirtschaft im Moment den Menschen auf den Nägeln brennt. Und als wir wissen wollten, was sind denn die wichtigsten Probleme, die mit Blick auf die Bundestagswahl bearbeitet werden müssen, ist es nicht erstaunlich, dass auch hier das Thema Wirtschaft an erster Stelle kam. Nämlich mit 45% der Nennungen, das sind 38 Punkte im Vergleich zu September 2021. Vor der vergangenen Bundestagswahl war das ein Thema am Ende unserer Rangliste. Auf Platz 2 Zuwanderung, Asylpolitik mit 23% plus 1 Punkt, ungefähr gleich bedeutsam wie vor der vergangenen Bundestagswahl. Ein neues Thema ist Frieden, Außenpolitik, Sicherheit, 18% der Nennungen, also fast jeder Fünfte sagt, das ist ein sehr wichtiges Problem, was angegangen werden muss. Umwelt- und Klimaschutz, ganz interessant, das war bei der vergangenen Wahl an Platz 1, jetzt nur noch Platz 12, minus 21 Punkte, also wirklich nach hinten gerutscht, an Platz 4 hier, und an Platz 5 Soziales, 11%, minus 5 der Nennungen. Das ist eine Größenordnung, wo sich dieses Thema ungefähr befindet, aber dass fast jeder Zweite sagt, Wirtschaft ist das wichtigste Problem, was angegangen werden muss. Das ist doch schon einzigartig mit Blick auf diese Wahl.
Ja, und die Wählerinnen und Wähler erwarten Antworten dabei der Parteien. Welcher Partei trauen die Menschen in Deutschland denn am ehesten zu, dabei gute Politik zu machen?
Ja, das ist etwas, was wir ja auch regelmäßig abfragen mit Blick auf alle Parteien und verschiedenste Politikfelder. Aber wir gucken jetzt tatsächlich mal auf dieses Thema Nummer 1, die Wirtschaft. Da trauen 37% der Union zu, dass sie auf diesem Feld gute Politik machen kann. Das ist traditionell ein Feld, wo die Union sehr stark ist. Sie kann aber noch mal ein bisschen zulegen im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl. Die AfD legt übrigens hier auch 4 Punkte zu. Aber die SPD minus 12 und die FDP minus 10 Punkte, die büßen hier wirklich an Kompetenz auf dem Feld Wirtschaft ein. Das ist schon eine sehr interessante Bewegung. Nehmen wir noch das zweite Feld, Migration und Asylpolitik. Das ist ein Thema, worüber ja schon lange diskutiert wurde. Auch handelnde Regierungen etwas versucht haben, aber offensichtlich noch nicht ganz zur zufriedenstellenden Lösung aller Menschen in Deutschland. Schauen wir auf die Kompetenzen in Sachen Asylpolitik. Auch hier ist die Union vorne mit 25% der Nennungen, legt etwas zu, gefolgt von der AfD. Mit 17% der Nennungen plus 3. Aber hier die drei Ampelparteien, SPD, Grüne, FDP, büßen hier tatsächlich auch an Kompetenz auf diesem Feld ein. Insgesamt kann man übrigens sagen, dass die Union bei allen Feldern an Kompetenzen dazu gewinnt und die SPD bei allen Feldern verliert, außer bei dem Feld Verteidigungspolitik.
Und inwiefern spiegeln sich diese Kompetenzgewinne für die Union dann in der Sonntagsfrage wieder?
Ja, wir sehen die Union ja schon seit fast 3 Jahren als stärkste Kraft in unserer Sonntagsfrage, und aktuell ist das auch so. Wenn jetzt schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 16%, das sind 2 Punkte mehr im Vergleich zu Mitte November. Die Union ist klar stärkste Kraft mit 32%, minus 1 Punkt. Die Grünen sind stabil bei 14%, die FDP stabil bei 4%, die AfD büßt 1 Punkt ein, kommt auf 18%, die Linkspartei stabil bei 3%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht büßt 1 Punkt ein, aktuell bei 5%, und die anderen Parteien bei 8% plus 1 Punkt. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für die Zahlen und Informationen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Dieser berühmte Satz stammt zwar nicht von ihr, aber sie war die meiste Zeit der etwa 20 Jahre Bundeswehrmission in Afghanistan die deutsche Regierungschefin. Doch kurz vor dem Ende von Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin im August 2021 fand der Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch ein jähes Ende. Mit dem überstürzten Abzug, der viele Ortskräfte, die für die Deutschen im Einsatz waren, zurückließ. Was damals genau passierte und welche Fehler dabei auch gemacht wurden, das versucht seit mehr als 2 Jahren ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu klären. Und als vermutlich letzte Zeugin war dazu heute die ehemalige Kanzlerin persönlich geladen. Demian von Osten.
Ich kann nicht mehr.
Es endet mit der hastigen Evakuierung deutscher Staatsbürger. Der längste und teuerste Bundeswehreinsatz. 20 Jahre waren Soldaten und zivile Aufbauhelfer in Afghanistan. Doch im August 2021 überrennen beim Abzug der US-Truppen die Taliban das ganze Land. Das deutsche Engagement, es war weitgehend umsonst. Hinter diesen Fenstern im Berliner Regierungsviertel werden seit 2,5 Jahren die politischen Fehler analysiert. Der Ausschussvorsitzende Ralf Stegner nennt viele Versäumnisse bei Regierung und Geheimdienst.
Dass es bessere Zusammenarbeit zwischen den Ressorts hätte geben können, dass der BND vielleicht ein bisschen aktuellere Lageeinschätzung hätte haben können, dass wir in Teilen zu viel Bürokratie anwenden, wo Humanität vielleicht stärker gefragt ist, dass wir vielleicht nicht genügend über dieses Land wissen.
So habe man etwa Korruption und Rauschgifthandel unterschätzt, klingt heute auch bei Altkanzlerin Merkel durch. Sie war die letzte von 111 Zeugen, die der Ausschuss geladen hatte. Deutschland sei in Afghanistan bei fast allen Zielen gescheitert, sagt Merkel, bei Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten. Kameras waren nur vor der Befragung zugelassen. Najib Malik stammt aus Afghanistan, hat als Austauschoffizier mit der Bundeswehr zusammengearbeitet und den Untersuchungsausschuss verfolgt. Sein Fazit: Ernüchterung, auch wenn er es diplomatisch formuliert.
Wenn man über tausende Soldaten und Soldaten oder zivile Mitarbeiter nach Afghanistan schickt und dann ihren Leben halt an der Hand nimmt, aber dann am Ende feststellt, dass man sich mit dem Land nicht auskennt, das fand ich sehr überraschend.
Mit anderen Afghanen und ehemaligen Bundeswehrangehörigen wie Dunja Neukam setzt er sich für afghanische Ortskräfte ein. Tausende blieben zurück, auch weil Deutschlands Bürokratie mit der Situation überfordert war.
Letztendlich kristallisiert sich heraus, dass im Grunde die Kommunikation, was das A und O ist, einfach nicht gestimmt hat. Und das auf dem Rücken im Grunde der Afghanen, Afghaninnen und den Ortskräften, aber auch auf den Soldatinnen und Soldaten. Also es ist eine Katastrophe, ja.
Mit Merkels Befragung heute geht der Untersuchungsausschuss zu Ende. 6.000 Dateien wurden gesichtet, 1,5 Millionen Seiten Papier gelesen. Es bleiben vage politische Empfehlungen für die Zukunft, damit Deutschland in einer ähnlichen Situation wie 2021 nicht wieder so schlecht vorbereitet ist.
Mehr als 14 Jahre ist es her, dass eine damals völlig unbekannte digitale Währung Geschichte geschrieben hat. Mit 2 Pizzen. Ein amerikanischer Programmierer zahlte dafür mit 10.000 Bitcoins. Der Legende nach das erste Mal überhaupt, dass jemand mit dieser digitalen Währung gezahlt haben soll. Mittlerweile könnte man mit dieser Summe so einiges mehr als nur 2 Pizzen kaufen. Denn kurzzeitig stieg heute der Kurs für einen einzigen Bitcoin erstmals auf über 100.000 Dollar. Die älteste und bekannteste Kryptowährung erlebt bei den Anlegern auch deswegen einen Höhenflug, weil es unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump voraussichtlich auch in diesem Bereich weniger Regulierung geben könnte. Über das Geschäftsmodell Bitcoins, Katharina Wilhelm.
Ein Geldautomat für Bitcoins? Mehr als 170 dieser Automaten gibt es bereits in Deutschland. Sie spucken allerdings keine Münzen aus, denn die gibt es nicht. Bitcoins existieren nur digital. An den Automaten wird Bargeld eingezahlt, das in Kryptowährung umgewandelt wird. Dafür braucht man allerdings ein sogenanntes Wallet im Handy. Zudem ist es meist nötig, sich mit zum Beispiel dem Personalausweis zu identifizieren. 13% der Deutschen investieren mittlerweile in Kryptowährung.
Für Überweisungen, vor allem international, ist das nützlich.
Dafür ist aber auch unabhängig, weil es ja in vielen Ländern akzeptiert ist, beziehungsweise weltweit mittlerweile ja eigentlich. Und dadurch auch eine gewisse Sicherheit ist, wenn viele Menschen halt dahinter stehen.
Bei Kryptowährungen wie Bitcoin wird jede Transaktion verschlüsselt und gespeichert. Und zwar in Datenblöcken, sogenannten Blockchains. Diese sind gut abgeschirmt und für Unbeteiligte kaum einsehbar. Kritiker sagen, dadurch aber auch intransparent. Kryptowährung könnte leichter für Geldwäsche missbraucht werden. Eine Lösung könnte sein, mehr Kontrolle. In den USA soll es allerdings weniger Regulierung geben, und zwar durch ihn, Paul Atkins, ein Kryptobefürworter und Donald Trumps Wunschkandidat für die amerikanische Börsenaufsicht. Bereits im Wahlkampf hatte Trump erklärt: Die USA werden die Bitcoin-Supermacht der Welt werden. Der Kryptowahlkampf hat einen regelrechten Hype ausgelöst, auch in Deutschland.
Am Anfang des Jahres war der Kryptokurs noch bei unter 50.000 US-Dollar. Jetzt sind wir bei über 100.000. Ich glaube, viele Privatanleger sagen einfach mal, das ist eine Kurssteigerung, die ich gerne mitnehme.
Zu einem alternativen Zahlungsmittel für alle ist Krypto noch nicht geworden. Zu einem Anlageobjekt aber schon. Immer wieder kommt es auch zu großen Schwankungen.
Das größte Risiko ist, dass kein wirklich zählbarer Wert dahinter steht. Wenn man eine klassische Währung nimmt, wie den Euro oder den Dollar, dann steht hinter diesen Scheinen und Münzen das Versprechen einer Notenbank, dass man für den Gegenwert dieser Währung auch etwas bekommt. Dieses Versprechen gibt es beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen eben nicht. Außerdem muss man mit hohen Rückschlägen rechnen, wenn Anleger nervös werden oder wenn sie die Lust am Bitcoin verlieren, dann sind heftige Kursverluste quasi vorprogrammiert.
Die Bankenaufsicht rät übrigens zur Vorsicht bei Kryptoautomaten. Erst im Sommer hatte sie 35 Standorte durchsucht und 13 Geldautomaten beschlagnahmt, weil sie illegal angebracht waren und gegen das Bankengesetz verstoßen hätten.
Wer verstehen will, warum es der Ukraine extrem schwerfallen dürfte, sich im Falle von Verhandlungen mit Russland auf irgendwelche Abmachungen, Versprechungen oder Garantien zu verlassen, der muss diesen Moment heute vor 30 Jahren kennen. Der damalige ukrainische Präsident Leonid Kravtschuk besiegelt unter anderem mit Russlands Präsidenten Boris Jelzin und seinem amerikanischen Amtskollegen Bill Clinton das sogenannte Budapester Memorandum. Darin garantieren die USA, Großbritannien und eben Russland die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine im Gegenzug für Kiews Verzicht auf die ehemals sowjetischen Atomwaffen auf ukrainischem Gebiet. Was von den Garantien dieses Deals von russischer Seite aus übrig geblieben ist, das wissen wir. Welche Lehren die Ukraine daraus zieht, Wassili Golot.
3, 2, 1, Пуск.
Abschuss einer Atomrakete. Natürlich nur simuliert. Diese enge Kommandostation rund 40 Meter unter der Erde war früher sein Arbeitsplatz. Valeri Kuznetsov hätte im Fall der Fälle auf diesen Knopf gedrückt. Der Befehl ist da und muss ausgeführt werden. Das ist der Welt erspart geblieben. Der Militärstandort Pervomaisk im Süden der Ukraine ist heute ein Museum. In den 90er Jahren lagerten hier Raketen, bestückt mit atomaren Sprengköpfen. Die abzugeben war naiv, sagt Ex-Offizier Kuznetsov. Wenn wir zumindest über taktische Atomwaffen verfügt hätten, gäbe es den Krieg heute nicht. Dass die Ukraine heute nicht mehr über eigene Atomwaffen verfügt, liegt am Budapester Memorandum, unterschrieben am 5. Dezember 1994. Die Ukraine, zu diesem Zeitpunkt drittgrößte Nuklearmacht der Welt, sichert zu, abzurüsten und vollständig auf Atomwaffen zu verzichten. Im Gegenzug garantieren die USA, das Vereinigte Königreich und Russland die Sicherheit der Ukraine. Er hat diesen Schritt von Anfang an kritisiert, Yuri Kostenko. In den 90ern unter anderem ukrainischer Abgeordneter und Umweltminister. Mit seinen Positionen zur Abrüstung konnte sich Kostenko nicht durchsetzen. Er wirft der damaligen Führung vor, unter dem Einfluss russischer Geheimdienste gestanden zu haben. Warum die Ukraine dem Szenario Moskaus gefolgt ist, warum alle strategischen und taktischen Sprengköpfe in Russland gelandet sind, das nenne ich einen Hochverrat der damaligen Regierung. Dass das Budapester Memorandum nie eine echte Sicherheitsgarantie war, wird 2014 offensichtlich. Russland besetzt die ukrainische Krim und führt heute einen zerstörerischen Angriffskrieg. Im kollektiven Bewusstsein der Ukraine hat das Budapester Memorandum eine tiefe Narbe hinterlassen. Als Konsequenz fordert der ukrainische Außenminister in Brüssel erneut Frieden durch Stärke. Dieses Papier ist gescheitert, die Sicherheit der Ukraine und die transatlantische Sicherheit zu garantieren. Wir müssen vermeiden, diese Fehler zu wiederholen. Das ist auch die Erwartung der ukrainischen Gesellschaft. Eine Mehrheit wünscht sich echte Sicherheitsgarantien und ist der festen Überzeugung, mit dem Besitz von Atomwaffen wäre es nie zu einem Krieg gekommen. Die Ukrainer glauben immer weniger an die westlichen Partner, an internationale Organisationen. Sie verzweifeln an fehlenden Lösungen, die für die Sicherheit und Verteidigung des Landes notwendig und wirksam wären. Und es setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Ukraine sich nur auf ihre eigene Stärke verlassen kann. Im Zusammenhang mit Sicherheitsgarantien wären das Atomwaffen. Persönlich unterstützt Alena Hetmanchuk das nicht. Erhebungen ihres Thinktanks zeigen jedoch, diese Gedankenspiele nehmen der Gesellschaft deutlich zu, vor allem aus Verzweiflung. Mit dem nuklearen Schutzschirm fühlte sich Valery Kuznetsov vor 30 Jahren sicher. Heute wünscht er sich die Sicherheit im Bündnis. Durch die Aufnahme in die NATO. Eine große Hoffnung, die viele andere in der Ukraine teilen.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Susanne, mit dir.
In Syrien feiern die islamistischen Rebellen ihren Vormarsch. Sie drängen die Armee von Machthaber Assad weiter zurück. Nachdem die Dschihadisten am Wochenende Aleppo im Nordwesten eingenommen hatten, brachten sie nun die Stadt Hama weiter südlich unter ihre Kontrolle. Damit sind die Kämpfer nur noch etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt, dem Machtzentrum von Assad.
Sie feiern ihren Sieg und lassen sich feiern. Islamistische Kämpfer in Hama. In den vergangenen Tagen haben sie die viertgrößte Stadt Syriens angegriffen, nun erobert. Zurückgelassenes Militärgerät. Die Armee von Machthaber Assad auf dem Rückzug. Das syrische Regime geschwächt. Der Anführer der wichtigsten Islamisten-Miliz gibt sich moderat. Man wolle vor Ort keine Rache üben. Und doch haben viele Angst, seitdem die Aufständischen am Wochenende Aleppo eingenommen haben. Vor allem Kurden fliehen, Zehntausende unterwegs in die kurdisch beherrschten Gebiete im Nordosten Syriens. Dort ist die Lage schwierig. Es gibt improvisierte Camps, aber nicht für alle. Wir haben keine Decken, Matratzen oder Zelte. Wir sind krank geworden und haben keine Medikamente. Wir haben hier nichts. In Hama haben die Islamisten heute Insassen aus dem Gefängnis freigelassen. Ihre Offensive geht weiter. Sie wollen nun nach Homs, noch näher an die Hauptstadt Damaskus heran.
Vor der Küste Kaliforniens hat sich ein Seebeben der Stärke 7 ereignet. Die Erschütterungen waren bis nach San Francisco zu spüren. Die Behörden riefen eine Tsunami-Warnung aus. Etwa 5 Millionen Menschen wurden aufgerufen, die Küstenregion zu verlassen. Inzwischen wurde die Warnung wieder aufgehoben. Über Schäden und Verletzte ist nichts bekannt. Wer in Teilzeit arbeitet, darf bei Überstundenzuschlägen nicht schlechter behandelt werden als Beschäftigte in Vollzeit. Das hat das Bundesarbeitsgericht heute entschieden. Es gibt tarifliche Regelungen, nach denen Teilzeitbeschäftigte erst dann Überstundenzuschläge bekommen, wenn sie die Arbeitszeit von Vollzeitkräften überschritten haben. Weil vor allem Frauen in Teilzeit arbeiten, sieht das Gericht auch einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Deutsche Fußballliga hat die Fernsehrechte neu vergeben und vieles bleibt beim Alten. Bis Sommer 2029 gibt es, wie gehabt, im Ersten die Zusammenfassungen in der Sportschau. Wer alle Partien live sehen will, muss weiterhin bezahlen. Die Bundesliga-Live-Konferenz am Samstag läuft vom kommenden Sommer an beim Streamingdienst DAZN. Ebenso die Sonntagsspiele. Auf Sky laufen künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag sowie das Topspiel am Samstagabend.
Am Vorabend des Nikolaustages kommt nicht nur die Zeit, Stiefel zu putzen und vor die Tür zu stellen. Auf der ostfriesischen Insel Borkum wird dann Jahr für Jahr auch ein anderer Brauch gefeiert. Klaasohm. Eine Runde maskierter junger Männer zieht umher, misst sich in ritualisierten Kämpfen und für Frauen gibt es offenbar Hiebe mit Kuhhörnern. Seit etwa 200 Jahren ist das wohl so. Doch nach einem Bericht der ARD-Formate Panorama und Steuerung F über dieses Brauchtum gab es dieses Jahr massive Kritik und Empörung. Und so dürfte der heutige Abend ein wenig anders ausfallen als sonst. Christina Gerlach und Olaf Kretschmer berichten.
Für Borkum ist es das Fest der Feste, der höchste Feiertag. So sagen es die Insulaner. Klasom, das heißt sieben verkleidete Fabelwesen, die hinter verschlossenen Türen den Titel auskämpfen, über die Insel ziehen und Frauen mit Kuhhörnern schlagen. Organisiert vom Verein Borkumer Jungens. Nach rund 200 Jahren soll jetzt aber Schluss damit sein, verspricht der Bürgermeister auf einer Pressekonferenz am Mittag.
Was wir wissen, ist, dass der Verein sich 1830 gegründet hat. Und da gab es auch immer dieses Züchtigungselement, dass es ein Männerfest war. Und wenn sich Frauen dem Zug der Klasums genähert haben, dann wurden sie vom Klasum bestraft.
Demütigende Szenen, die Reporter des NDR-Online-Formats Steuerung F vergangenes Jahr gefilmt haben. Verdeckte Aufnahmen, die nach der Ausstrahlung bundesweit im Netz für Empörung sorgen. Körperverletzung. 17. Jahrhundert. Inakzeptabel.
Es ist natürlich eine Masse von Jungs, die da mitmachen, die dann auch ein Eigenleben entwickeln, wenn sie in diesem Fest sind. Ja? Die sind dann auch randvoll mit Adrenalin.
Presse unerwünscht. 1990 eine Reporterin in Bedrängnis.
Und so geht man dabei mit der Reporterin um. Die Männer treiben es auf der Kippe zwischen Spaß und Aggression.
NDR-Fernsehen dürfen wir rein.
Nein. Nein. Komm. Weg hier, Mann. Gut hier. Keine Diskussion, okay? Haut ab hier.
Klasom ist aber keine reine Männersache. Vergangenen Sonntag haben Borkumerinnen für den Erhalt demonstriert. Und auch heute Abend gibt es Fürsprecherinnen.
Der Klasom hat mich auch geschnappt, aber ich habe auf dem Bahnhof mit dem getanzt. Da war nichts mit Hauen. Immer nicht nur das Negative, auch mal das Gute will ich.
Das Gute also. Mit Frauenschlagen soll nun Schluss sein, verspricht der Oldermann, der Klasom-Organisator. Er bedauert, dass auch er geschlagen hat und entschuldigt sich.
Ich habe die Tradition, die damals zum Fall war, ja. Aber auf jeden Fall, ich kann keine Anzahl nennen, aber es war sehr, sehr gering und auch nicht in der Stärke und Intensität, wie es in dem Video zu sehen war.
Auch die Polizei guckt jetzt genauer hin. Sie ermittelt nach vier Strafanzeigen, die nach Veröffentlichung der Aufnahmen jetzt gestellt wurden.
Und welches Wetter uns an Nikolaus erwartet, das verrät uns jetzt Stefan Laps.
Ja, Ingo, wir müssen auf jeden Fall morgen mit reichlich Wind rechnen, denn ein Tief ist zu uns auf dem Weg, ein Sturmtief. Und an der Vorderseite, da hat es heute schon ein Tiefausläufer zu uns nach Deutschland geschafft. Das sehen wir hier auf dem Radar, das hat heute Morgen um 10 Uhr langsam angefangen zu regnen. All das, was Sie hier pink eingefärbt sehen, wir halten mal kurz an, das ist Schnee. Teilweise sogar gefrierender Regen. Das Ganze schwächt sich jetzt auf dem Weg nach Osten langsam ab. Trotzdem gilt für die kommende Nacht eine Warnung. Und zwar insbesondere für die zentralen und östlichen Mittelgebirge, Thüringer Wald, Erzgebirge, Zittauer Gebirge, Frankenwald bis runter zum Bayerischen Wald und zu den Alpen hin. Da kann teilweise Glatteisregen ein Thema werden. Also entsprechend vorsichtig sein. Hier sehen wir schon von Westen direkt das nächste kompakte Regengebiet und das gehört zu einem neuen Sturmtief, das von der Nordsee her anrauscht und morgen Mittag über Berlin und Brandenburg liegen wird. Also da ist reichlich los bei uns und das zeigt auch unser Wolkenfilm. Wir haben es verbreitet mit Regen zu tun. Im Laufe der Nacht sind vielleicht sogar am Niederrhein einzelne Gewitter möglich. Entsprechendes Sturmfeld, es kann stürmische Böen, zum Teil auch Sturmböen bis in die Niederungen geben, verlagert sich vom Westen morgen langsam in die Mitte, zum Abend hin auch in den Süden Deutschlands. Dazu vor allen Dingen die mittleren und nördlichen Landesteile eher dicht bewölkt, immer wieder nass, am ehesten noch im Südwesten Baden-Württembergs Richtung Saarland und am Niederrhein. Da ist es am Nachmittag mal vorübergehend ein bisschen sonnig. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 9 Grad am Oberrhein und bis auf 0 Grad im Bayerischen Wald. Morgen tagsüber, da schaffen wir dann meistens Werte um die 3 Grad, zum Beispiel auf Rügen und bis 10 Grad am Niederrhein und im Markgräfler Land. Die weiteren Aussichten für die nächsten Tage am Samstag, da kommt zunächst das nächste dichte Gewölk mit Regen auf uns zu. Später lockert es dann von Westen her auf. Es wird vorübergehend milder. Am Sonntag, da überquert ein Tief vor allen Dingen die Benelux-Länder im Westen und Süden dazu dichte Wolken. Es wird allerdings langsam aber sicher kälter.
Zumindest erstmal ein schmuddeliger Nikolaustag. Danke, Stefan, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire.
Nämlich mit Extra 3 und der Caroline Kebekus Show.
Morgen begrüßt Jesse Wellmer Sie dann an dieser Stelle. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.